Wahrheit ist, dass in dir Sanftmut liegt, dass in dir Kraft liegt, dass wir mit dir einen Freund und einen König an unserer Seite haben, der so allumfassend alles umgibt, was wir brauchen. In dir ist nichts, was wir nicht brauchen könnten. Und nichts auf dieser Welt gibt uns das, was du uns geben kannst. Danke, dass du unser König bist, dass du der Löwe bist, der für uns kämpft und dass du in deiner Sanftmut alle Schuld auf dich genommen hast und dich hast opfern lassen, damit wir leben können. Danke, dass du hier bist, danke, dass du redest. Jesus, ich bete, dass wir, jeder Einzelne von uns heute diesen Gottesdienst verlässt mit entweder einer neuen Erkenntnis über dich oder einer Begegnung mit dir, aber verändert herausgehen, wie wir hier reingekommen sind. Amen. Ja, ihr Lieben, erster Advent, es ist so richtig schön, alles glänzt und glitzert und ich möchte euch heute sehr gerne auf zwei Reisen mitnehmen. Eine, das ist vielleicht ein bisschen ein komisches Wort, eine Fantasiereise jetzt ganz am Anfang und später dann natürlich durch die Schrift. Und wenn ihr möchtet, dann lasst euch doch einfach mal kurz auf diese erste Fantasiereise ein. Wer mag, darf gerne die Augen schließen. Manchmal kann man sich dann Sachen besser vorstellen, müsst ihr aber nicht, okay? Also dürft ganz frei sein. Stellt euch mal vor, ihr seid an einem Ort, wo ihr euch einfach richtig wohlfühlt. Vielleicht ist es am Meer, vielleicht auf einer Wiese, im Wald, irgendein schöner Raum, ich weiß es nicht. Einfach ein Ort, wo ihr euch wohlfühlt. Ein Ort, wo es nicht zu warm ist, nicht zu kalt. Vielleicht wärmt die Sonne euer Gesicht und so ein sanfter Wind geht, der so eine ganz sanfte Wärme mitbringt und ihr fühlt euch einfach pudelwohl. Es ist richtig schön. Und in der Ferne seht ihr ein schönes Gebäude und es zieht euch an, ihr möchtet da rein. Geht dahin, vielleicht hört ihr die Vögel zwitschern und kommt in dieses Gebäude. Und dieses Gebäude, das ist so bombastisch schön. Da drin ist eine Herrlichkeit, wie ihr sie noch nie erlebt habt. Ihr seht so ein paar himmlische Wesen und kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Da ist ein reich gedeckter Tisch. Ihr hört Lachen. Ihr hört himmlische Musik und seid so voll und ganz im Hier und Jetzt. Ihr denkt nicht an gestern, ihr denkt nicht an morgen. Ihr wollt einfach nur da sein und genießen. Und Gottes Herrlichkeit durchdringt jeden Winkel dieses Ortes, wo ihr gerade seid. Doch dann wird irgendwas anders. Es wird irgendwie dunkler. Es ist nicht schlimm, überhaupt nicht. Es ist einfach nur dunkler. Und es wird so ein bisschen enger. Aber trotzdem empfindet ihr Geborgenheit. Da ist Geborgenheit da. Und mit der Zeit wird es immer enger und enger. Und irgendwie kommt Stress. Aber ein aufgeregter Stress. Kein schlechter Stress, ein aufgeregter Stress. Und es wird auf einmal kalt. Da ist Licht. Und ein wildes Trubeln, ein wildes Wuseln. Und es riecht ein bisschen nach Blut. Es riecht nach Stall. Und alles ist irgendwie anders. Es ist kalt. Und gleichzeitig ist da so viel Liebe. Gleichzeitig ist trotzdem Geborgenheit und gleichzeitig ist da trotzdem Freude. Vom Himmel in den Stall. Das hat Jesus für euch getan. Das hat Jesus für uns getan. Das ist diese kurze Reise, die ich mit euch gerne gehen wollte. Um so ein bisschen zu veranschaulichen, was hat Jesus denn tatsächlich getan für uns? Er verließ die Herrlichkeit, den schönsten Ort der Welt, den Ort ohne Qual, ohne Leid, ohne Streit, ohne Eifersucht, da ist keine Krankheit, da ist einfach schön, da ist Lobpreis, da sind Engel, das ist einfach ein herrlicher Ort. Und den Ort, den hat er verlassen für uns und kam als Mensch. Gott wurde Mensch in unsere Welt. Er kam bedürftig und klein als Baby im Stall auf die Welt. Ich weiß nicht, eine größere Diskrepanz kann man ja so ein bisschen kaum haben, ne? Für uns. Und er hätte jederzeit sagen können, er kommt als Statthalter oder in eine, wenn man in heutiger Zeit spricht, in eine ganz klassische Familie mit Kinderzimmer, Paidi-Kinderbett, passender Wickeltisch, Wärmelampe drüber, 20 Grad, wohltemperiert, Pränahrung ist auch immer da. Alles nicht passiert. Er entschied sich für die Armut, er entschied sich uns in der Bedürftigkeit zu begegnen. Als Mensch, wie wir alle. Und genau diesen Menschen, Jesus, wollen wir uns heute anschauen. Darum wird es heute gehen. Und ich sage gleich von vornherein, es wird tatsächlich eine Reise werden. Wir werden jetzt nicht eine Bibelstelle nehmen und uns eine halbe Stunde mit dieser einen Bibelstelle beschäftigen, sondern wir gehen auf einen Streifzug. Wir schauen unterschiedliche Facetten in seiner Menschlichkeit an und aber auch seine Göttlichkeit. Und da möchte ich euch einfach gerne heute Morgen mit reinnehmen. Wir schauen uns Jesus an. Jesus kam als Baby in einer jüdischen Familie auf die Welt. Er hatte Geschwister, er war kein Einzelkind. Und schon in seinen Babyjahren ist seine Familie geflohen nach Ägypten. Warum? Weil Herodes Säuglingsmorde angeordnet hatte, weil er gehört hat, da soll ein König auf die Welt kommen. Als sie zurück in Nazareth waren, wissen wir gar nicht so arg viel von Jesu Kindheit und von Jesu Jugend. Aber schon direkt nach seiner Geburt gibt es eine Stelle, die hat mich sehr fasziniert. Schauen wir mal in Lukas 2, Vers 40. Und da steht, das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade lag auf ihm. Spannend finde ich an dieser Stelle, dass da steht, das Kind aber wuchs und wurde stark und wurde voller Weisheit. Was lesen wir daraus? Jesus kam auf die Welt als bedürftiges Kind und hatte noch nicht die krasse Weisheit und die krasse Stärke, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Er wuchs darin. Doch Gottes Gnade lag von vornherein auf ihm. Als 12-Jähriger steht er dann auf einmal im Tempel und stellt schlaue Fragen und die ganzen Schriftgelehrte sind total irritiert. Woher hat dieses Kind diese Weisheit? Wieso redet er so? Wieso stellt er solche Fragen? Und danach lesen wir wieder in Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Dass er zunahm, dass er darin wuchs, das zeigt mir, dass seine Kindheit und seine Jugend eine Zurüstungszeit war. Eine Zurüstungszeit für das Wirken als Erwachsener dann, also als Wanderprediger und als Gottes Sohn wirklich in der Welt auftrat. Wenn also Jesus, der Gott, der Mensch wurde, zugerüstet wurde, was könnte das für uns bedeuten? Ich glaube, wir kennen alle diese Zurüstungsphasen. Mich hat es total ermutigt, als ich das gelesen habe und dachte so, ja, Jesus wurde zugerüstet. Er wurde erst stark. Er wuchs erst an Weisheit. Seine Weisheit war von Anfang an nicht vollkommen. Er wuchs darin. Und so dürfen wir das auch machen. Und Jesus lebte ein wirklich vollkommen normales Leben. Und ich glaube wirklich, er lebte gerne. Er liebte es zu feiern. Hochzeit zu Kana, er war eingeladen, er ging auf Hochzeiten, auf Feste. Er genoss gutes Essen, er trank Wein. Er war die ganze Zeit umgeben von seinen Freunden. Er hat Zeit, unfassbar viel Zeit mit Menschen verbracht. Er ging zu den Verlorenen. Er genoss das Leben einfach in vollen Zügen und war voll und ganz in Beziehung mit den Menschen. Jesus liebte, glaube ich, wirklich sein Leben. Und bevor wir uns jetzt mit den Facetten von ihm weiter beschäftigen, möchte ich euch gerne eine Frage stellen. Und wer mag, darf sein Handy zücken. Ich habe dazu eine Slido. Was liebst du an Jesus? 30 Sekunden, der erste Gedanke, der euch in den Kopf kommt. Was liebst du an Jesus? Na, schauen wir mal, was da kommt. Es funktioniert. Yes. Seine bedingungslose Liebe. Seine Geborgenheit. Bedingungslose Annahme und seine Großzügigkeit. Freude. Ein Hashtag. Woo. Fürsorge. Sein Blick, seine Klarheit, Jetzt wird's klein für mich. Authentizität ist ein Blick. Wow, dass er der Retter ist, genau. Seine Treue. Das scheint relativ viele Leute gesagt haben, wenn es so groß hinterlegt ist, glaube ich, gell? Er macht das einfach mega. Wow, was für eine Sammlung. Richtig cool. Aber wisst ihr, was gerade passiert? Hier ist echt Lobpreis im Raum. Ich glaube, Jesus feiert es gerade selber, das so zu lesen. Was für eine Vielfalt auch tatsächlich da gerade steht. Richtig, richtig gut. Wow. Ich bin in einer Zweierschaft mit der Michal und wir waren neulich spazieren und sie stellte mir genau dieselbe Frage. Sabine, was liebst du an Jesus? Und meine erste Antwort war tatsächlich seine Treue. Das, was hier ist, am größten hinterlegt ist. Und lass uns da mal drauf schauen, was Jesus tatsächlich über seine Treue selber sagt. Wir schauen in Matthäus 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn das keine Zusage über Jesus ist und über das, was er für uns tut, dann weiß ich ehrlich auch nicht. Es kann Krieg kommen, es kann Krankheit kommen, es kann Zerstörung über Naturkatastrophe oder sonst irgendwas kommen. Aber er sagt, ich bin dabei, ich bin bei euch, bis die Welt quasi untergeht. Das ist unumstößlich. Und wenn wir weiterschauen in den 2. Timotheusbrief, da lesen wir, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also seine Treue, dass er bis zu unserem Ende dieser Welt bei uns ist, ist unabhängig von dem, ob wir ihm treu sind. Wir können gar nichts daran ändern. Wir können nichts dazu tun, wir können aber auch nichts wegnehmen. Wenn wir untreu sind und uns von ihm abwenden, ist seine Treue trotzdem da. Er ist unumstößlich treu. Und das lesen wir übrigens durch die ganze Schrift. Wenn man das Alte Testament genauer anschaut, dann sehen wir, dass Gott von Anfang an zu seinen Zusagen zum Volk gestanden hat. Immer. Egal, was das Volk getan hat, egal, wie oft sie sich abgewandt haben, er ist treu in seinem Bund. Und nochmal, Gott wurde Mensch in Jesus. Diese Treue, die gilt uns. Wir lesen in 5. Mose 7, Vers 9. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott alleine Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Er ist treu. Diese Treue gilt jedem Einzelnen von uns. Und das finde ich so unfassbar stark. Das ist so unumstößlich, wenn man das weiß, dass wir einen Freund an unserer Seite haben, der komme, was wolle, wirklich immer da ist, dann gibt es doch ein wundervolles Fundament, oder? Und Jesus, er ist nicht nur treu, er war wirklich Mensch. Und diese Menschlichkeit, die möchte ich gerne mit euch jetzt aus ein paar unterschiedlichen Stellen anschauen. Und wir gehen in Matthäus 14. In Matthäus 14 geht es um die Speisung der 5000 und um die Stellen da tatsächlich drumherum. Johannes der Täufer war ermordet worden, wurde enthauptet und die Jünger bekamen das mit, haben seine Beerdigung durchgeführt und gingen dann zu Jesus und erzählen ihm das. Und wir schauen mal rein, was Jesus macht. Daraufhin kamen die Jünger des Johannes, holten den Toten und begruben ihn. Dann gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Als Jesus das hörte, zog er sich zurück, er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Als ich die Stelle das erste Mal so wirklich wahrgenommen habe, habe ich so gedacht, was passiert hier gerade eigentlich? Und wisst ihr, was ich glaube, warum Jesus sich an einen einsamen Ort zurückgezogen hat? Also kurz Background, Johannes der Täufer, entfernt mit Jesus verwandt, war der Wegbereiter von Jesus. Er war derjenige, der vor Ort da war und die Menschen aufgerufen hat, sich von ihrer Sünde zu lösen, der getauft hat mit Wasser. Er hat ihm den Weg freigemacht. Das ist Johannes der Täufer. Und Jesus hatte eine Beziehung zu ihm. Er war eine wertvolle Person für Jesus und ein Verwandter. Ich glaube, dass Jesus sich an dieser Stelle zurückgezogen hat, weil er traurig war. Da ist ein Mensch ermordet worden aus seiner Familie, der ihm den Weg bereitet hat Und das ist einfach ein Verlust. Ich bin davon felsenfest überzeugt, dass Jesus getrauert hat und schockiert war über diese Nachricht. Klar wusste er, Johannes wird im Himmel sein, aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Es war ein Mensch. Jesus ist einfach mal als Mensch. Ich glaube, er war traurig und sein Gedanke war, so jetzt ziehe ich mich zurück, jetzt gehe ich zum Vater und bringe das ihm. Und dann geht die Geschichte aber tatsächlich weiter. Er steigt ins Boot, geht und möchte alleine sein. Und was passiert dann? Wir lesen weiter in Matthäus 14, 13 und 14. Aber die Volksscharen hörten davon und folgten ihm zu Fuß aus den Städten nach. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken. Okay, also Jesus stieg ins Boot, er wollte alleine sein und zu einem einsamen Ort. Als er an dem einsamen Ort ankommt, ist dieser Ort alles andere als einsam. Weil wir wissen, Speisung der 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Dieser einsame Ort war völlig voll mit Menschen. Und Jesus hätte jetzt sagen können, hey, ich komme in einer Stunde, ich brauche jetzt erstmal kurz eine Zeit für mich, ich ziehe mich jetzt zurück, ich will jetzt alleine sein. Macht er aber nicht, er hatte Mitleid. Er hatte so großes Mitleid, dass er dort blieb und alle Kranken heilte. Er versorgte sie dann mit Essen. Ich bin davon überzeugt, er lehrte und verbrachte die ganze Zeit mit ihm. Er war voller Mitgefühl. Und er nahm seinen Blick weg, richtete seinen Blick weg von der Trauer, von seinem eigentlichen Ding, was er gerade machen wollte. Und das Mitgefühl nahm ihn so mit, dass er sich um die Menschen, um die Kranken kümmerte. Und das finde ich so krass, weil Jesus einfach eins ist. Er ist einfach selbstlos. Durch und durch selbstlos. Jesus liebte die Menschen so selbstlos, dass er seine eigenen Bedürfnisse immer hinten anstellte. Ich glaube, wenn man Selbstlosigkeit lernen möchte, dann darf man sich wirklich einfach Jesus anschauen. Er liebte seine Jünger, selbst wenn sie an ihm zweifelten und sie ihn hinterfragten. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Er duldete Judas unter seinen Jüngern. Wenn ich einen Freundeskreis hätte, wo einer dazwischen sitzt, der mich verraten will in irgendeiner Form, ja, dann würde ich vermutlich gucken, dass ich mich von der Person trenne. Aber nicht Jesus. Jesus war so selbstlos. Er hat ihn die Kasse verwalten lassen. Er hat ihn genauso wie die anderen Jünger gelehrt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er Judas liebte. Aber es ging nicht darum, es ging ihm nicht um ihn und seine Beziehung zu Judas. Er liebte ihn einfach, er war selbstlos. Egal wie, er lehrte seine Jünger alles vom Vater, was er irgendwie gehört hatte, egal in welchen Umständen. Ob sie sich weg von ihm gedreht haben, ob sie ihm geleugnet haben oder nicht, er liebte sie selbstlos. Und diese Selbstlosigkeit, die wird sich jetzt weiter durchziehen. Er kannte noch ein anderes Gefühl, über das wir, glaube ich, sehr ungern sprechen manchmal. Und dazu gehen wir in eine Stelle, als Jesus als König in Jerusalem durchs Osttor einreitet, auf einem Esel. Die Menschen rufen Hosianna, er ist kurz vor seinem Tod. Und fröhliche Stimmung, er wird als König gefeiert. Und wir gehen in Johannes 12, 27 und 28. Auf einmal sagt Jesus in diesem Gewusel, in diesem Feiern, ja, da ist der König, mein Herz ist voller Angst und Unruhe. Okay, was passiert hier gerade? Hey Jesus, die feiern dich hier wie ein König. Und er sagt es seinen Jüngern. Also es ist nicht nur irgendein Gedanke, den er hat, er sagt es zu seinen Jüngern. Er spricht es aus. Mein Herz ist jetzt voller Angst und Unruhe. Die sind durchs Osttor nach Jerusalem reingeritten. Da wurden die Opferlämmer auch reingebracht. Ich weiß auch nicht, inwieweit tatsächlich Kreuze am Stadtrand oder so standen, aber Kreuzigungen waren damals öffentlich. Also das ist kurz vor seiner Kreuzigung, dass Jesus, der von sich selber sagt, er ist das Opferlamm, Angst hat vor dem, was auf ihn zukommt. Schmerzen, Qual, Folter, der Tod, mal abgesehen davon, dass alle Schuld der Welt auf ihm liegen sollte. Hey, menschlich betrachtet, da kann man Panik haben. Wirklich. Und er äußert es. Er äußert es seinen Jüngern. Und dann geht's aber weiter. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Und Jesus wendet seinen Blick. Er bleibt nicht bei der Angst stehen. Er wendet seinen Blick auf seinen eigentlichen Fokus. Warum bin ich da? Nämlich genau dafür, dass die Menschen wieder zum Vater kommen können. Er wendet seinen Blick komplett weg von der Angst hin auf sein Ziel. Das, warum er gekommen ist. Und setzt dann noch eins oben drauf und wir lesen in Vers 28. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Er richtet seinen Blick auf sein Ziel und dann kommt die Bitte, hey, dein Name soll verherrlicht werden. Er ist komplett ausgerichtet auf Gott, den Vater. Er kennt das Gefühl. Er weiß, was auf ihn zukommt. Er kennt das Gefühl von Angst. Doch er richtet sich aus. Lasst uns mal in Lukas 22 schauen, als Jesus im Garten Gethsemane in der Nacht, als er verraten wird, ist. Da passiert Folgendes. Er sagt, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Ihm ist vollkommen bewusst, dass das, was jetzt kommt, echt ein Kelch ist. Er weiß, dass er, wenn er abgeführt wird, er wird ausgepeitscht. Wir lesen, ich meine, es ist Jesaja, dass er bis zur Unkenntlichkeit entstellt wird. Er weiß das. Der hat Angst. Aber nicht sein Wille soll geschehen, sondern der Wille seines Vaters. Er hat einen klaren Fokus auf den Vater. Und dann lesen wir weiter. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und dieser stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Einmal, wie cool ist Gott, dass er ihm einen Engel da zur Seite stellt, der ihn stärkt. Und trotzdem sehen wir hier nochmal die Schwere dessen, durch was er durchgehen musste. Und Leute, ich finde es total wichtig, dass wir uns das mal ein bisschen vor Augen führen. Jesus kennt das Gefühl von Angst. Nur sein Umgang ist ein göttlicher. Aber er kennt das Gefühl. Also wenn wir Angst haben, weiß er darum. Er kennt Angst. Wir lesen es hier. Nur sein Fokus ist absolut der göttliche. Hebräer 5, Vers 7 fasst es nochmal so schön zusammen. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebeten und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Welches Gebet wurde erhört? Dass er nicht ans Kreuz muss? Sondern dass er den Tod besiegt hat. Dass er auferstanden ist. Und wisst ihr, in dem Szenario kommt noch so eine ganz andere Geschichte mit rein, die ich auch super spannend finde. Er war ja nicht allein in Gethsemane, er hat ja seine Jünger mitgenommen. Und dann hat er sich noch 3 Stück gepackt und gesagt, so, ihr kommt jetzt mit und ihr betet mit mir, ihr wacht mit mir. Und wir lesen weiter in Vers 40, 41. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie und er sagte zu Petrus, ihr könnt also nicht mal eine einzige Stunde mit mir wachen? Ja, wenn man solche Freunde hat, dann schwierig. Ich glaube, dass er auch das Gefühl des Verlassenseins wirklich kennt. Dass eben halt Petrus hat ihn verleugnet. Ja, er kennt es. Er kennt dieses Gefühl von Verlassensein. Spannend finde ich hier dann aber auch wieder, wie es weitergeht. Wir lesen in Vers 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Gerade vorher liest man so einen Vorwurf, hey, ihr könnt nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Was ist los mit euch? Und dann finde ich es so spannend, kontextlich betrachtet, warum schlafen die Jünger? Weil sie traurig und erschöpft sind, voll Traurigkeit sind, so traurig sind, dass sie einfach einschlafen aus Erschöpfung. Weil die haben ja davor scheinbar verstanden, dass Jesus sterben wird. Die schlafen nicht ein, weil sie irgendwie keine Lust haben, mit Jesus zu beten, sondern weil sie das total mitgenommen hat. Und Jesus weiß das. Und Jesus weiß aber auch, was das für eine Schwäche sein kann. Und er richtet seinen Blick wieder weg von dem, von sich hin zu, hey Leute, es geht um euch. Betet, wacht, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Ich finde es so stark. Er bleibt nicht beim Verlassensein. Er kümmert sich wieder um seine Jünger. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich glaube wirklich, dass es unfassbar wichtig ist, dass wir verstehen, dass Jesus uns versteht. Dass es nicht irgendwie ein Gott ist, der unnahbar ist, sondern dass es ein nahbarer Gott ist. Und ich weiß nicht, in welchen Situationen ihr euch in eurem Leben befindet, aber wenn Jesus im Hier und Jetzt einfach mal neben euch sitzen würde, was würde er in eure Situation hinein einfach vielleicht sagen? Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der einen geliebten Menschen verloren hat, der Trauer gerade empfindet. Was könnte Jesus sagen? Ich glaube wirklich, dass er sagt, hey, ich verstehe dich. Ich habe auch schon einen geliebten Menschen verloren. Ich weiß, wie das wehtut. Und ich bin davon überzeugt, er richtet unseren Blick auf sich und sagt, hey, aber schau auf mich. Ich habe die Liebe. Schau auf mich. Vielleicht feierst du dein Leben gerade extrem, liebst deine Freunde, genießt dein Leben in vollen Zügen. Dann bin ich davon überzeugt, dass Jesus neben dir sitzt und sagt, hey, ich feiere so, wie gut es dir gerade geht. Du bist super gesegnet. Mega, ich feiere es mit. Komm, lass uns dem Vater danken. Lass uns ihm Danke sagen für das, was dir gerade Gutes passiert. Vielleicht fühlst du dich verlassen und verraten von Freunden. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht hast du unfassbare Schmerzen immer wieder. Was könnte Jesus dazu sagen? Ich glaube, er sagt wirklich, hey, ich verstehe dich. Und dann richtet er unseren Blick aus. Und dieses Ausrichten finde ich so spannend in Matthäus 14, 22 bis 33. Ich erzähle es nur, ich lese es nicht vor. Die Geschichte der Speisung der 5000 geht ja weiter. Irgendwann gehen die Leute nach Hause und dann nimmt sich Jesus die Zeit, um allein zu sein. Und schickt die Jünger fort. Und die gehen aufs Boot und fahren schon mal weg und er sagt, er kommt nach. Es fängt an zu stürmen und Jesus kommt nach, auf dem Wasser. Die Jünger erschrecken, weil sie denken, sie sehen ein Gespenst. Und Petrus, Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich zu dir komme. Und er sagt, komm her. Und was macht Petrus? Er steigt aus dem Wasser und läuft auf Jesus zu. Er läuft auf dem Wasser, wohlbemerkt, ja? Also der geht nicht gleich unter. Doch dann merkt er, es wird stürmisch oder es ist stürmisch. Er realisiert, dass er nicht einfach irgendwie über einen flachen See läuft, sondern er realisiert, er ist auf Wasser, das stürmisch ist, unterwegs. Und mit diesem Realisieren geht er unter. Er verliert seinen Blick auf Jesus. Und Jesus geht sofort her, zieht ihn aus dem Wasser. Ja, ich würde sagen, er verpasst ihm einen Einlauf, du Kleingläubiger. Also könnte vielleicht in heute sein, warum hast du nicht weiter auf mich geguckt? Du siehst mich doch hier laufen, du bist doch gerade gelaufen, warum? Du bist doch aus dem Wasser raus, das hat doch schon die ganze Zeit gestürmt, was ist denn los? Und gleichzeitig diese Gnade, hey, ich lass dich doch nicht untergehen, natürlich ziehe ich dich da raus. Ich finde es so gut zu wissen, dass eigentlich das, was wir aus all diesen Sachen, die ich gerade erzählt habe, schon lernen können, ist, dass Jesus unseren Blick möchte. Dass wir auf ihn schauen, weil er der gute Hirte ist, weil er einfach unfassbar treu ist. Und diese Metapher des guten Hirten, die steht ja tatsächlich einfach für Fürsorge und für Schutz. Ihr kennt sie alle. Jesus sagt von sich selber, ich bin der gute Hirte, ein guter Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Ihr kennt es alle. Kurz, ich will es gar nicht tief ausarbeiten, aber kurz ein Satz zu den Schafen. Wir waren im Sommer an der Nordsee und kein Deich ohne Schafe, wirklich. Wir haben viele Schafe gesehen und wir haben eins über Schafe gelernt. Schafe sind unfassbar scheu. Es gab ein einziges Schaf, das sich hat von der Annabelle streicheln lassen. Das war aber sehr mühsam. Da musste sie ganz vorsichtig hin. Alle anderen Schafe immer sofort davongelaufen. Die Schafe da oben auf dem Deich, die können sich auch gerne mal ins Watt verirren. Und dann laufen die nicht nur so ein bisschen rein, sondern sie bleiben dann im Schlick stecken. Und sie brauchen jemanden, der dann kommt und sie aus dem Schlick rauszieht. Geht nicht mehr alleine. Brauchen sie. Sie brauchen einen abgegrenzten Bereich, wo sie leben können. Und ich habe neulich sogar gelesen, dass Schafe bis zu 10-mal gegen einen Elektrozaun laufen können, bis sie verstehen, dass es weh tut. Bis zu 10-mal. Wir werden mit den Schafen verglichen. Okay? Bauingenieure, Sozialpädagogen, viele studierte Menschen hier. Wir werden mit den Schafen verglichen. Wie oft in unserem Leben drehen wir uns um uns selbst, laufen vor irgendwas davon, sind in einem Muster gefangen, das wir irgendwie eigentlich lösen sollten, aber es nicht rauskriegen? Ich finde den Vergleich eigentlich ziemlich gut. Also tatsächlich, wie oft machen wir denselben Fehler, obwohl wir ihn eigentlich nicht wieder tun können, sollten? Und genau dafür ist Jesus da, dass er uns ein Gatter gibt, einen Rahmen gibt, wo wir leben können, uns in Gemeinschaft bringt, von Weide zu Weide führt, dass wir nicht im Schlick stecken bleiben müssen und dass wir auch nicht 10-mal gegen einen Elektrozaun oder so rennen müssen, ja? Und gleichzeitig steht dieses Bild für Schutz. Es steht einfach für Schutz. Damals haben Löwen, Berglöwen, Bären und Wölfe die Schafe angegriffen. Und die Schafe waren wichtig übrigens für den Hirten und auch für die ganzen Familien. Sie waren ja die Verpflegung. Man hat sehr, sehr viel aus ihnen gemacht. Es waren wertvolle Tiere. Und der Hirte hatte kein Maschinengewehr und auch keinen Elektrozaun, der irgendwie da jetzt Schutz geschafft hat. Nee, er hatte in der Regel einen Hirtenstab, vielleicht auch eine Steinschleuder oder Pfeil und Bogen. Und mit diesem Hirtenstab musste er dann das Wolfs, ich sag mal Rudel, weil die jagen ja im Rudel, abwehren. Mit dem Risiko, selber verletzt zu werden oder gar sein Leben zu geben. Ich finde es ziemlich krass und das ist das Bild dahinter. Jesus steht vor uns und verteidigt uns. Er gibt sein Leben. Im Bild des Hirten wird den Wölfen zum Fraß vorgeworfen, ja? Wenn man es nicht schafft zu verteidigen. Er gibt sein Leben, damit wir leben können. Und bei diesem Tod bleibt es ja nicht. Er ist ja der krasse gute Hirte, der den Tod überwunden hat. Das heißt, das ist nicht einmal irgendwie dagegen klopfen, sondern er ist einfach da. Er hat den Tod überwunden. Ralf, du musst mir sagen, wie ich von der Zeit bin. Ich glaube, bin ich am Überziehen schon? Habe ich noch 5 Minuten? Okay. Wundervoll. Vielen Dank. Und ich finde, der gute Hirte, der hat so was Geborgenes. Und das finde ich gut. Aber ein Punkt ist mir noch wichtig, den ich euch mitgeben möchte. Und dann kommen wir schon auf die Zielgerade. Wir reden immer von diesem harmonischen Freund, von dem lieben Jesus, ja, mal so ein bisschen überspitzt zu sagen. Aber er hat noch einen anderen Titel, den wir ganz arg oft einfach tatsächlich nicht benennen. Und den liebe ich, diesen Titel liebe ich. Er ist der Herr der Heerscharen. Auf der linken Seite seht ihr so ein bisschen eine Erklärung, wie im Alten Testament dieses Wort zusammenkommt. Yahweh Zebaoth. Zebaoth steht für ein Pluralform oder für die Mehrzahl einfach von Armee oder von Heere. Es steht dafür, dass die himmlischen Heere und die irdischen Heere Gott unterstellt sind. Also alle Heere, alle Armeen, Engel, aber auch hier auf dieser Erde. Es steht für Macht und für Majestät. Und es steht einfach für Thronerhebung. Und das ist Jesus auch. Lasst uns mal in Offenbarung 19, Vers 11 bis 16, ich habe es zusammengefasst, reinschauen. In diesen Versen lesen wir, dass Jesus der König ist und der Kriegsherr, der die Feinde Gottes durch das Schwert, das aus seinem Mund herauskommt, richtet. Er sagt selber in Matthäus, denkst du, dass ich meinen Vater nicht bitten könnte, und er würde mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel senden? Mehr als 12 Legionen Engel? Krass. Zur Verteidigung, zum Kampf. Kleiner Sidefact, Hebräer 1, Vers 14, für die, sich damit noch nicht so viel beschäftigt haben. Engel sind dienstbare Wesen, die ausgesandt sind, den Gläubigen zur Unterstützung. Also hier im Raum sind Engel, die sind dafür da, dass sie uns unterstützen. Könnt ihr gerne mal in Hebräer reingucken. Gibt ganz viele Bibelstellen zum Thema Engel, aber nur das noch so als Side-Fact. Und in Johannes 12, Vers 41 sagt Johannes, dass Jesaja die Herrlichkeit Jesu sah, als er den König, den Herrn der Heerscharen sah. Wow. Mein Freund Jesus ist der Herr der Herrscher. Wenn der neben mir sitzt, dann kann mal jeder andere eigentlich leise sein, ne? Das muss man sich mal so ein bisschen auf die Zunge zergehen lassen. Also er fühlt wie wir, er richtet unseren Blick aus auf den Vater und er ist mächtig. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Und mit dem sind wir in Beziehung. Ich finde das ziemlich krass. Er ist einfach der absolute Wundervollbringer. Wisst ihr, er hat so viel getan. Er kam als Mensch auf diese Welt. Er hat Kranke geheilt. Er hat Menschen befreit. Er hat Essen vermehrt, Sachen verwandelt, ist Herr über Wind und Wetter. Er hat Tote auferweckt. Und er hat einfach, ihr dürft gerne schon mal vorkommen, Tommy, er hat einfach das größte Wunder vollbracht, indem er den Tod besiegt hat. Und dieser Jesus, der Freund und gute Hirte ist, der Herr der Herrscher ist, der lebt in deinem Herzen. Und er hat das größte Wunder in dir vollbracht. Das allergrößte Wunder für dich und in dir. Jesus wollte, dass der Weg zum Vater wieder frei wird. Da war einfach Zerbrochenheit. Ich glaube einfach, dass sie genug davon hatten, von vielen Opfern, die gebracht werden und tausendmal umkehren, dies und das. Er wollte, dass wieder einfach Begegnung stattfinden kann. Und dafür kam er auf die Welt. Genau dafür. Er ist mächtig und nahbar. Und lebt in deinem Herzen. Und wenn du Jesus nicht kennst, ich weiß nicht, wer zu Hause zuguckt oder hier jemand einfach sitzt, der denkt so, okay, und was mache ich jetzt damit? Dann ermutige ich dich, wenn du möchtest, lade ihn in dein Leben ein. Es geht ganz simpel, indem du einfach sagst, hey Jesus, ich glaube, du bist Gottes Sohn. Ich möchte, dass du dich in meinem Leben zeigst. Ich möchte nicht mehr selber für mein Leben verantwortlich sein, sondern du sollst es sein. Ich möchte, dass du meine Schuld wegnimmst. Ich erkenne an, dass du meine Schuld wegnehmen kannst. Und that's it, ne? Das ist eigentlich schon alles. Und vorher habe ich die Frage gestellt, ich weiß nicht, wo ihr in eurem Leben steht, was euch gerade bewegt. Ich fand den Eindruck von der Sarah richtig stark. Dieses, er ist da, er will trösten und er ist in Majestät und in Herrlichkeit da. Und das ist wahr. Und wir wollen jetzt diese Lobpreiszeit einfach nutzen, ihn anzuschauen. Schau ihn einfach an und bring ihm deine Situation und hör mal rein, was er dazu sagt. Und wenn du dein Leben feierst, dann feier ihn jetzt in der Lobpreiszeit. Aber richte den Fokus und richte den Blick auf Jesus, denn er hat unfassbar viel zu geben. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du der treue Freund bist, dass du unser Fürsorger bist, dass du unser Beschützer bist und dass du der mächtigste Gott bist, den es überhaupt gibt. Danke, dass du hier auf die Welt gekommen bist, damit wir leben können, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Danke, dass du uns verstehst in all unseren Ängsten, in all unseren Sorgen und danke, dass du unseren Blick auf dich richtest. Danke, dass wir Wunder mit dir erleben dürfen und danke, dass du das größte Wunder in uns verbracht hast. Amen.